Jagdtalk, der Podcast für Jäger und andere Artenschützer.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Jagdtalk, dem Podcast für Jäger und andere Artenschützer. Mein Name ist Markus Stifter. Ich arbeite als Journalist, Autor und Filmemacher schwerpunktmäßig in den Bereichen Jagd, Forst und Landwirtschaft. Diese Podcast-Episode wird von der Lanxess AG, dem Hersteller des bekannten Desinfektionsmittels Virkon S, unterstützt. Es folgt Werbung. Virkon S wird schon seit vielen Jahren für die Biosicherheit in der Landwirtschaft eingesetzt. Es handelt sich um ein virozides Breitbanddesinfektionsmittel, das ASP-Virus, wissenschaftlich richtig formuliert AFSI-Virus, in nur 15 Sekunden inaktiviert. Virkon S wird vom Ausschuss der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V., DVG, in der Liste von Desinfektionsmitteln in der Veterinärmedizin aufgeführt. Seit Mitte Juni 2024 sind auch in Hessen und kurze Zeit später in Rheinland-Pfalz erste Fälle von afrikanischer Schweinepest aufgetreten. Der erste ASP-Fall in Deutschland wurde bereits im September 2020 in Brandenburg registriert. Die ansteckende Viruserkrankung stellt nicht nur eine große Bedrohung für unsere gesamte Wildschweinpopulation dar, sondern auch für Schweinehaltung und die Landwirtschaft in der Region. Für Menschen und andere Tierarten ist das ASP-Virus nach aktuellem Stand der Wissenschaft zwar ungefährlich, jedoch spielt der Mensch als Vektor eine nicht unerhebliche Rolle bei der Virenverbreitung. Deshalb ist eine fachgerechte Desinfektion von verwendeten Arbeitsmitteln, Schuhen, Bekleidung, Kraftfahrzeugen oder zum Beispiel auch von Kühlkammern unerlässlich. Wir freuen uns sehr, heute einen Praktiker aus dem Bereich der Biosicherheit zu Gast zu haben. Endro Schlegel ist seit fast 20 Jahren Biosicherheitsberater für die Landwirtschaft. Er berät Landwirte aus Deutschland, Nord- und Osteuropa. Wir möchten heute darüber sprechen, um welchen Virustyp es sich handelt, welche Übertragungs- und Kontaminationswege bisher bekannt sind und wie eine richtige und wirksame Desinfektion die Virenausbreitung verhindern kann. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, teilen Sie diesen gerne mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten. Unter dem Stichwort Jagdtalk finden Sie uns auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie auf unserer Webseite jagdtalk.de. Ich freue mich nun auf ein spannendes und informatives Gespräch. Bleiben Sie unbedingt bis zum Schluss dran, denn wir haben noch einen Expertentipp für Sie, der Ihnen in der Jagdpraxis sehr nützlich sein wird. Ich begrüße nun recht herzlich Herrn Endro Schlegel.
Guten Tag, Herr Stifter. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Auch wenn die afrikanische Schweinepest nun schon seit einigen Jahren in Deutschland grassiert, bestehen immer noch viele offene Fragen, zum Beispiel über mögliche Übertragungswege. In aktuellen Fällen aus Hessen hat das Virus große Sprünge, teilweise Wegstrecken über 30 Kilometer Luftlinie überwunden. Eine direkte Virenübertragung von Tier zu Tier scheint in diesen Fällen unwahrscheinlich zu sein. Bevor wir uns jedoch mit den Übertragungswegen und der Verbreitung beschäftigen, möchten wir zunächst einmal erfahren, um welchen Virustyp es sich überhaupt handelt.
Das afrikanische Schweinepestvirus ist ein behülltes, doppelsträngiges DNA-Virus. Momentan sind keine serologischen Typen oder Subtypen des Virus bekannt. Es ist extrem hitzebeständig und kann auch größere pH-Werte tolerieren und hält sich in Fleischwaren bis zu 4 Monaten und auch im Knochenmark zum Beispiel bis zu 7 Monate.
Das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, es wirkt sich auch auf die Übertragungswege aus. Welche sind Ihnen denn da bisher bekannt?
Am häufigsten ist wahrscheinlich der direkte Kontakt zwischen infektiösen Schweinen und gesunden Schweinen zu benennen, hauptsächlich durch Übertragung von Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin oder Kot oder auch Nasensekreten. Des Weiteren spielen indirekte Kontakte eine wesentliche Rolle, zum Beispiel durch kontaminierte Böden, Kadaver oder Gülle. Oder auch durch kontaminierte Gegenstände wie Kleidung, Schuhe, Fahrzeuge oder landwirtschaftlichem Gerät.
In Hessen ist das Virus mittlerweile innerhalb weniger Wochen in 8 Schweinehaltungsbetrieben nachgewiesen worden. Die kompletten Bestände mussten daraufhin gekeult werden. Bisher waren das schon 3000 Tiere. Nach Informationen des dortigen Veterinäramts im Kreis Groß-Gerau hatten einige Betriebe vorbildliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Dennoch konnte der Eintrag nicht verhindert werden. Das Friedrich-Löffler-Institut untersucht derzeit weitere Übertragungswege, zum Beispiel durch Stechfliegen. Wenn wir uns nun auf die bekannten Übertragungswege und den Gesichtspunkt der erwähnten vorbildlichen Biosicherheitsmaßnahmen fokussieren, welche Maßnahmen sind das und wie kann man in einem Schweinehaltungsbetrieb eine maximale Biosicherheit herstellen?
Ja, eine hundertprozentige Sicherheit zu gewährleisten, ist, denke ich, in der Praxis sehr, sehr schwierig. Natürlich gibt es einige Maßnahmen, die man durchführen kann, zum Beispiel eine strikte Trennung von Schwarz- und Weißbereich, das heißt von dreckigem und sauberem Bereich. Auf jeden Fall sollte man nur das notwendigste Personal in die Nähe der Tiere lassen, das heißt den Zugang zum Betrieb versperren. Und dann empfiehlt sich da im Eingangsbereich auch das sogenannte dänische System. Das ist ein Eingangsbereich, da haben Sie eine schwarze Seite, eine weiße Seite und dazwischen ist eine physikalische Barriere, die dazu anregt, die Leute, dass sie die Hände desinfizieren, dass sie die Stiefel wechseln. Ein- und Ausduschen ist eine sehr gängige Praxis, gerade bei größeren Betrieben.
Welche Maßnahmen sind denn im Außenbereich des Stalls erforderlich, um den Kontakt zwischen Wildschwein und Hausschwein zu unterbinden?
Da spielt natürlich die Umzäunung der Stallanlage eine ganz essentielle Rolle. Mittlerweile gehen die Empfehlungen da so weit, dass es sogar eine zweireihige Zaunsreihe sein soll, mit entsprechender Höhe von ca. 1,50 Meter, damit die Tiere nicht drüber springen können, aber auch entsprechend tief genug, damit der Zaun stabil ist und die Tiere sich da nicht im Zweifelsfall durchgraben können. Des Weiteren, was häufig vergessen wird in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, Übertragungswege einzudämmen, sind die persönlichen Haustiere der Betriebsleiter, die dann einfach frei über das Stallgelände laufen können und so natürlich auch von denen die Gefahr ausgeht, dass sie den Erreger von Stall zu Stall tragen.
Ich fand es eben das sehr interessant, wie Sie das ganz genau auch ausgeführt haben bezüglich der optischen Zeichnung in so einem Betrieb, dass Sie da wirklich einen schwarzen, weißen Bereich haben. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn Sie jetzt in so einen Betrieb kommen als Betriebsberater? Wie sieht das denn in der Regel aus, so eine Schleuse? Und was bedeutet auch das vorherige Duschen, bevor Sie den Stall betreten? Muss dann der komplette Körper oder die Schuhe abgeduscht werden? Wie sieht das denn aus?
Also in der Regel, wenn wir Betriebe besuchen, dann halten wir vor allem zuerst mal eine Wartezeit von mindestens 3 Tagen ein, bevor wir zum Betrieb fahren. Das heißt, dass da schon mal eine gewisse zeitliche Differenz dazwischen ist. Üblicherweise trifft man sich dann an einer Grenze, wo man dann reingelassen wird, Besuchereingang. Und einduschen bedeutet, man zieht sich komplett aus, geht ganz normal duschen, wie man das von zu Hause aus kennt, und wird dann komplett in betriebseigener Kleidung eingekleidet. Von Socken über Overall, Gummistiefel, alles was dazugehört. Und erst dann geht man in die Stelle rein.
Also so hat man dann eine maximale Sicherheit gewährt, weil immer wieder sieht man natürlich auch Bilder, teilweise auch in den Nachrichten, wo dann einfach in eine Stiefelwanne reingetreten und direkt weitergelaufen wird. Das würden Sie sagen, ist auf keinen Fall ausreichend, um da eine entsprechende Biosicherheit im Stall herzustellen.
Also Stiefeldesinfektion im Allgemeinen ist eine sehr wichtige Maßnahme, die auch durchgeführt werden sollte. Allerdings muss man da natürlich beachten, dass die auch wirksam durchgeführt wird. Das heißt, das Stiefelbad sollte eine gewisse Füllhöhe haben, dass auch der Spann bedeckt ist. Und dann sollte man da natürlich den Fuß oder beide Füße entsprechend lange drin verweilen lassen, damit das Desinfektionsmittel auch wirken kann. Aber nur Stiefeldesinfektion allein ist natürlich schwierig. Es gehören ganz viele andere Parameter mit dazu. Ganz häufig sieht man auch, dass einfach nur Überziehschuhe verwendet werden oder Einweg-Overalls. Das hilft natürlich alles, aber man kann mehr tun.
Wir kennen ja bereits aus dem Bereich der Humanmedizin, dass einzelne Desinfektionsmittel mit der Eigenschaft begrenzt Viruzid, zum Beispiel das Coronavirus, also das SARS-CoV-2-Virus, abgetötet haben, aber beispielsweise ungeeignet sind, um zum Beispiel das Norovirus zu inaktivieren. Welche Unterschiede gibt es denn generell bei Desinfektionsmitteln, wenn wir uns zuerst mal auf die Produktgruppe der Flächendesinfektionsmittel konzentrieren?
Vorab nur ganz kurz. Begrenzt Viruzid ist ja nur eine Klassifizierung von Desinfektionsmitteln, was bedeutet, dass diese Mittel wirksam gegen behüllte Viren sind, wo auch das ASP-Virus dazu zählt. Diese sind in der Regel leichter zu inaktivieren. Wenn wir nun Stalldesinfektionsmittel vergleichen, so unterscheiden die sich natürlich in den enthaltenen Wirkstoffen. Es gibt einige Produkte auf per Essigsäurebasis, dann auf Aldehydbasis oder auch auf KMPS-Basis, wie zum Beispiel unser Workon S. Und dann unterscheiden sie sich natürlich auch im Wirkstoffgehalt. In der Zusammensetzung sind noch weitere Hilfsstoffe mit enthalten. Was einen schnellen Vergleich, wenn man jetzt nur auf die Inhaltsangabe, wie viel Wirkstoff ist im Produkt drin, das ist immer nicht ganz, das umfasst das Ganze nicht hundertprozentig. Man sollte dann eher noch Effektivitätsstudien mit zur Rate ziehen, wenn man verschiedene Mittel vergleichen möchte. Und dann gibt's natürlich einen elementaren Unterschied. Die meisten Desinfektionsmittel sind in flüssiger Form verfügbar am Markt. Und dann gibt es noch pulverförmige Desinfektionsmittel, die dann erst mit Wasser angemischt werden und dann ihre Wirksamkeit entfalten.
Es wäre noch mal eine grundsätzliche Frage auch von mir, insbesondere jetzt das Virkon S unterscheidet sich ja dadurch, dass es da zu einer Sauerstoffabspaltung kommt im Rahmen dieser Inaktivierung. Wie funktioniert das und was bietet die Sauerstoffabspaltung für einen Vorteil, zum Beispiel gegen alkoholischen Desinfektionsmitteln?
Also die Wirkungsweise von Säuren oder von Alkohol oder auch von den Sauerstoffabspaltern ist relativ vergleichbar. Sie beruht im Prinzip darauf, dass Proteine denaturiert werden und die Oxidation im Prinzip die Zellmembran zerstört. Beim Alkohol hat man den Vorteil, dass die meist recht schnell wirken, sind rückstandsfrei. Allerdings hat man auch das Problem, dass sie leicht entzündlich sind. Säuren wirken sehr gut bei pH-abhängigen Mikroorganismen, haben aber häufig das Problem, dass man mit Materialverträglichkeit und Korrosion zu kämpfen hat und natürlich in der Regel auch unangenehm riechen. Und dann haben wir noch Wirkstoffe auf Basis von Kaliummonopersulfat. Diese haben ein breites Wirkungsspektrum und der aktive Sauerstoff zerstört die Zellmembran, die Proteine und die DNA von den Mikroorganismen. Weitere wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Desinfektion sind natürlich dann ebenfalls die Einwirkzeit und auch die Temperatur, die Aufwandmenge und so weiter und so fort.
Wie würden Sie grundsätzlich unterscheiden zwischen einer vorbeugenden Desinfektionsmaßnahme und einer Dekontamination? Also das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Hänger desinfizieren und wollen das rein präventiv tun, wie ist da der Unterschied zu dem, wenn wir tatsächlich eine Kontamination gehabt haben, also zum Beispiel ein krankes oder ein verendetes Wildschwein transportiert haben, wie unterscheiden sich dann die Desinfektion in der Vorgehensweise?
Also das allgemeine Vorgehen ist grundsätzlich sehr ähnlich. Es sollten alle Flächen, die desinfiziert werden sollen, auch mit einem alkalischen Reiniger gereinigt werden, um eine optimale Wirkung des Desinfektionsmittels zu gewährleisten. Allgemein gesprochen, die präventive Desinfektion wird häufig auch als Routineanwendung umschrieben. Und diese dient der allgemeinen Reduzierung der Keimbelastung und im Prinzip der Vorbeugung der Einschleppung, wohingegen die Dekontamination eine gezielte intensive Maßnahme ist zur vollständigen Entfernung und Inaktivierung der Erreger, die bekannt sind. Das heißt, sie werden da häufig längere Einwirkzeiten haben und auch höhere Einsatzkonzentrationen verwenden müssen, wenn sie im Bereich der Dekontamination unterwegs sind.
Was ist denn bei der Desinfektion von Fahrzeugen, Behältern, Schuhen und Kleidung speziell jetzt mit Virkon S zu berücksichtigen, wenn es tatsächlich zu einem Kontakt mit einem Wildschwein gekommen ist?
Also grundsätzlich muss man im Vorfeld natürlich immer die Materialverträglichkeit prüfen. Niemand möchte, dass Kleidung verfärbt wird oder ähnliches. Des Weiteren sollte immer auf eine gründliche Reinigung geachtet werden. Zum Beispiel empfiehlt es sich, wenn Sie Ihre Stiefel desinfizieren wollen, dass Sie die vorneweg die Sohlen mit einer Bürste sauber machen, da es sehr schwierig ist, Schmutz zu desinfizieren. Und als Weiteres, man muss sich vor Augen halten, dass wir in Deutschland, wenn wir uns nach der DVG richten, mit einer Aufwandmenge von ca. 400 Millilitern pro Quadratmeter rechnen. Das heißt, ein leichtes Benetzen reicht da nicht aus. Man muss dann schon dafür Sorge tragen, dass die Flächen entsprechend lange feucht sind, dass das Mittel auch wirken kann.
Welche Einwirkzeiten gelten denn zum Beispiel für die unterschiedlichen Materialien? Wenn wir jetzt gerade mal an Schuhe oder zum Beispiel auch an Autoreifen denken, wie lange muss das denn einwirken, bevor ich wieder losfahren kann?
Also wir gehen bei einer Stiefeldesinfektion immer von einer Einwirkzeit von einer Minute aus. Darauf sind auch unsere Testdaten ausgelegt. und bei der Fahrzeugdesinfektion von ca. 5 Minuten. Natürlich ist es so, dass glatte Oberflächen, also nicht poröse Oberflächen, in der Regel leichter zu desinfizieren sind wie poröse Oberflächen.
Welche Fehler können denn auftreten, wenn ich jetzt eine Desinfektionsmaßnahme durchführe?
Ja, sehr häufig sieht man, dass entweder zu wenig Gebrauchslösung ausgebracht wird. Das heißt, man möchte einen großen Stall mit einer Rückenspritze zum Beispiel desinfizieren. Das kann definitiv nicht gut gehen. Dann ist ein sehr, sehr essentieller Part, wie schon erwähnt, die Reinigung. Da sollte man wirklich sehr, sehr gründlich arbeiten. Wir haben da verschiedene Untersuchungen. Meistens erreicht man schon eine Keimreduzierung von 80% oder mehr, wenn man sehr, sehr gründlich reinigt. Hat man es jetzt mit stärkerem Schmutz zu tun, dann empfiehlt sich auch ein vorheriges Einweichen über eine längere Zeit, sodass die Fläche dann besser sauber wird. Wenn wir jetzt gerade mal an die Stiefeldesinfektion denken, dann wird sehr, sehr häufig die Desinfektionslösung auch meistens zwar regelmäßig, aber häufig in sehr großen Abständen nur gewechselt. Das heißt, das wird dann einmal wöchentlich gemacht. Man muss sich aber vorstellen, wenn viele Leute mit verschmutzten Stiefeln da reintreten, dann kann das schon auch zu einer Verschmutzung von der Lösung führen und auch die Wirksamkeit beeinträchtigen. Wenn man jetzt Stiefeldesinfektion im Außenbereich zum Beispiel begutachtet, dann sollte man natürlich dafür Sorge tragen, dass da kein Regenwasser zum Beispiel in die Wanne eingetragen werden kann, was zu einer weiteren Verdünnung führen würde. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die da beachtet werden müssen.
Gibt es denn zum Beispiel Gegenstände oder Materialien, die man nicht desinfizieren kann mit Virkon-S?
Da muss ich schmunzeln bei der Frage. Also ich würde mich schwer tun, mein Handy in eine Virkon-S-Lösung reinzuschmeißen. Holz ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig, weil es natürlich die Feuchtigkeit aufsaugt und durch die sehr poröse Oberfläche ist eine gleichmäßige Verteilung schwierig, um auch dann die Einwirkzeit zu gewährleisten. Ansonsten ist immer mit empfindlichen Materialien muss man aufpassen. Es gibt ja auch Naturstein oder Marmor zum Beispiel, was sehr empfindlich auf solche Desinfektionslösungen reagiert. Normalerweise finden wir aber sowas nicht in der Praxis. Von daher kann man eigentlich davon ausgehen, alles, was feucht werden darf, können Sie auch desinfizieren.
Jetzt haben wir ja schon sehr viel erfahren über die Flächendesinfektion. Was ist denn bei der Händedesinfektion zu beachten?
Da kann ich es mir relativ leicht machen. In der Regel sollten überall Händedesinfektionspläne ausgehängt sein. Man kennt das vielleicht noch aus dem privaten Bereich. Zur Corona-Zeit hingen diese überall. Im Prinzip sind genau die gleichen Schritte einzuhalten. Man sollte natürlich die Einwirkzeit beachten. In der Regel ist das bei Händedesinfektionsmitteln, die auf Alkohol basieren, 30 Sekunden. Und dann natürlich vollständig arbeiten, auch bis zum Handgelenk hoch.
Die meisten nicht professionellen Anwender kennen ja Desinfektionsmittel zum Beispiel nur als Fertiglösung aus dem Drogeriemarkt. Warum wird denn Virkon-S in Pulverform angeboten und was hat das für einen Vorteil?
Ja, für uns hat es den Vorteil, dass wir zum Beispiel das Produkt auch in Krisensituationen mit dem Flugzeug versenden können. Und des Weiteren hat es natürlich auch einen Einfluss auf die Produkthaltbarkeit. Wenn man sich vor Augen führt, dass eine gebrauchsfertige Lösung 1%ig ungefähr für 7 Tage verwendet werden kann oder 5 Tage besser. Und das Pulver eine Haltbarkeit von 3 Jahren hat, dann denke ich, ist der Unterschied sehr leicht zu erkennen.
Wie kann man denn aus dem Pulver eine gebrauchsfertige Lösung herstellen? Wie geht man da am besten vor?
Das Wichtigste ist natürlich immer erstmal für den eigenen Schutz zu sorgen und sich mit der passenden Schutzausrüstung auszustatten. Dann bereitet man die benötigte Menge Wasser vor. Das kann man sich ja vorneweg anhand der Fläche berechnen, wie viel Gebrauchslösung man braucht. Ich erinnere noch mal kurz an den Hinweis von der DVG mit den 400 Millilitern pro Quadratmeter. Und dann füllt man im Prinzip das Pulver mittels Messbecher in den Behälter zu dem Wasser hinzu und rührt dann langsam um. In der Regel leicht warmes Wasser führt dazu, dass sich das Pulver schneller auflöst, aber grundsätzlich löst sich das Pulver sehr, sehr gut auf.
Gibt es für den Anwender zum Beispiel im Jagdbereich auch einfache Lösungen für den täglichen Gebrauch im Jagdrevier. Das heißt, da, wo ich vielleicht nicht einen großen Eimer mit Pulver mit dabei haben kann oder auch keinen Messbecher, sondern wo ich schnell einsatzbereit sein will und einfach in meiner Rückenspritze zum Beispiel eine 5-Liter-Lösung anmischen und dann auch gleich benutzen will.
Ja, wir können es in dem 10-Kilo-Gebinde, richtet sich ja vor allem an unsere landwirtschaftliche Kundschaft. Da ist ein Messbecher mit beigelegt und auch ein wiederverschließbarer Kabelbinder. Das ist alles in einem Plastikbeutel, dass das auch trocken gelagert werden kann. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Gerade wenn man jetzt nicht mit so großen Flächen versehen ist, die zu desinfiziert werden müssen, dann wären die Sachets mit 50 Gramm natürlich eine ideale Lösung für die, da sich da vielleicht auch mehrere Jäger eventuell reinteilen können zum Beispiel. Das lässt sich ja sehr gut aufteilen zwischen den Personen.
Und diese Sachets, die sind auch einfach im Handel zu bekommen. Sie sagten mir, glaube ich, über die Reifeisen sind die zu beziehen. Ist das richtig? Oder wo könnte man das am einfachsten bestellen als Endanwender?
Ja, und unser Handelspartner in Deutschland ist die Agravis Reifeisen AG und über all deren Vertriebswege können Sie das ordern. In verschiedensten Gebindegrößen. Je nach Bedarf.
Sie haben eben schon die Schutzkleidung angesprochen, die bei der Herstellung erforderlich ist. Also muss ich da auch eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske tragen oder wie muss man sich das vorstellen, also wenn ich Virkon-S jetzt herstelle mit der Pulverlösung?
Also im Vergleich zu manch anderen flüssigen Desinfektionsmitteln ist man beim Virkon-S ein wenig auf der sichereren Seite. Ganz wichtig ist auf alle Fälle die Schutzbrille, weil wie erwähnt, das Virkon-S-Pulver wird ja in Verbindung mit Wasser aktiviert und die Augen sind meistens feucht, daher die Schutzbrille ist unabdingbar. Schutzhandschuhe empfiehlt sich natürlich ebenfalls, Stiefel und Overall. Und was die Besonderheit beim Virkon-S-Pulver ist, da würde im Zweifelsfall auch eine Staubmaske reichen, da braucht man keine Maske mit ABC-Filter zum Beispiel.
Welches Zubehör können Sie denn für Jägerinnen und Jäger empfehlen? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an eine Stiefelwanne oder auch an Drucksprühgeräte. Haben Sie da eine bestimmte Empfehlung, was man da von der Größe vielleicht anschaffen sollte und auf was man da achten sollte bei der Anschaffung?
Ja, da gibt es ja fertige Lösungen im Handel. Da könnten Sie sich im Fachmarkt mit Sicherheit beraten lassen. Was ich häufig zum Beispiel in der Praxis sehe, ist, dass nicht mehr gebrauchte Kanister halbiert werden und das dann im Prinzip pro Schuh als Stiefeldesinfektionswanne verwendet wird. Das so als kleinen Praxistipp am Rande.
Das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. So kann man sich ja sehr, sehr einfach behelfen. Also ich habe da bisher einfach immer so kleine Mörtelwannen dazu genutzt, weil das immer eine ganz gute Möglichkeit ist. Die haben eine bestimmte Höhe. Die kann man dann hinten auch mal auf dem Pickup stehen lassen, wenn sie irgendwie zu einem Drittel befüllt sind. Dann funktioniert das auch zumindest bei einer Fahrt jetzt im Revier noch ganz gut. Und man kann von einer bis zur anderen Stelle fahren und kann dann teilweise auch währenddessen dann die Stiefel desinfizieren. Das war aber bei uns jetzt nur eine Maßnahme, wo wir wirklich in einem Seuchengebiet unterwegs waren, wo wir wussten, dass wir dort ASP-verseuchtes Wildschweine haben, die dort in dieser Region leben. Deshalb haben wir dort dann auch die Stiefel nochmal separat dann immer desinfiziert nach jeder Begehung. Jetzt noch eine ganz wesentliche Frage, auch bei den Drucksprühgeräten, die werden ja in der Regel häufig auch eingesetzt, zum Beispiel um im Garten Pflanzenschutzmittel auszubringen. Kann man eine Rückenspritze, in der jetzt schon mal Mittel für den Garten verwendet wurden, kann man dort auch nochmal Virkon-S einfüllen oder sollte man da eine separate Gerätschaft dafür vorhalten?
Also es gibt ja eine sehr breite Spanne im Handel, was so Drucksprühgeräte oder Rückenspritzen angeht. Da gibt's von ganz einfachen Varianten bis hin zu professionellen Gerätschaften, die dann auch mit Edelstahl und so weiter versehen sind. Die halten dann natürlich länger. Ich würde grundsätzlich empfehlen, nur ein Produkt mit solchen Sachen auszubringen, diese dann auch nach der Anwendung gründlich zu reinigen und ganz wichtig auch die Desinfektionsmittellösung dann nicht in dem Drucksprühgerät aufbewahren, damit man dann länger daran Freude hat.
Wie verhält es sich denn mit Virkon-S bei der Desinfektion von Bereichen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Kühlkammern bei der Jagd oder auch Messer, Waschbecken, also alles, was dann vielleicht nachher auch mal mit einem offenen Lebensmittel, also in dem Fall Fleisch, in Kontakt kommt. Eignet sich dafür auch Virkon-S, um diese Flächen entsprechend zu desinfizieren? Unter diesem Lebensmittelgesichtspunkt?
Ja, man muss dann natürlich die Verhältnismäßigkeit wahren. Ne? Niemand in seiner eigenen Küche desinfiziert sein Essbesteck. Allerdings haben wir es da ja ab und zu mal mit anderen Gegebenheiten zu tun. Grundsätzlich haben wir mit Wirkon S PT4. Das heißt, man kann es im Bereich, wo mit Futter oder Lebensmitteln gearbeitet wird, verwenden für die Oberflächen. Ich würde vielleicht empfehlen, dann im Zweifelsfall doch sicherheitshalber die Gerätschaften nochmal mit klarem Wasser nachzuspülen, damit auch ja keine Rückstände dann zurückbleiben.
Sie sind ja ein absoluter Experte in der Landwirtschaft und wir haben jetzt ja in unserem Vorgespräch auch viel über das Thema Jagd gesprochen. Was könnten Sie denn unseren Zuhörern, den Jägerinnen und Jägern noch mit auf den Weg geben als Expertentipp aus Ihrer Seite, was die Desinfektion angeht, jetzt gerade in Zeiten der afrikanischen Schweinepest?
Ja, für Jäger, ich hatte das ja vorhin schon mal bereits erwähnt, in den professionellen Schweineanlagen, da wird häufig zwischen Schwarz- und Weißbereich unterschieden. Vielleicht sollten Sie die Idee aufgreifen, dass Sie zum Beispiel auch Ihr Fahrzeug oder Ihren Pickup-Truck, was Sie auch immer verwenden, ebenfalls in Schwarz-Weiß-Bereiche einzuteilen, damit zum Beispiel die Fahrerkabine frei vom Virus bleibt und Sie dann, bevor Sie einsteigen, die Schuhe wechseln und desinfizieren, die Sie draußen getragen hatten. Vielleicht auch über Einweg-Schutzkleidung nachdenken, damit Sie möglichst eine klare Trennung haben.
Gibt es von Ihrer Seite noch einen speziellen Tipp, zum Beispiel auch für den Bereich der Landwirtschaft und der Schweinehaltung? Weil ich bin mir sicher, dass mit Sicherheit auch Kollegen aus der Landwirtschaft hier zuhören. Haben Sie da auch noch einen speziellen Tipp zum Schluss?
Naja, wie eingangs erwähnt, was die Übertragungswege anging, ein wesentlicher Faktor ist der Faktor Mensch und ob die Maßnahmen ordnungsgemäß und sinnhaft durchgeführt werden. Ich kann nur dazu raten, alle Mitarbeiter regelmäßig zu schulen und die Maßnahmen, die wir angesprochen haben, auch gründlich durchzuführen, denn sonst werden sie damit wenig Erfolg haben.
Wo finden denn nun unsere Zuhörer weitere Informationen, zum Beispiel Produkt- oder Sicherheitsdatenblätter über Wirkon S?
In der Regel liegt das Produkt, das Sicherheitsdatenblatt, bei der Bestellung mit bei. Ansonsten können wir das auch per Anfrage rausgeben. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie natürlich auf unserer Homepage, auf unserem LinkedIn-Kanal und auch in unserer neuen App, die wir haben. Nennt sich Lanxess Biosecurity Solutions und ist downloadbar im Google Play Store und auch im App Store, also für jedes Gerät verfügbar.
Was wünschen Sie sich persönlich für einen Umgang mit der ASP in Deutschland, vielleicht als Schlusswort?
Ich würde mir wünschen, dass die Gefahr ernst genommen wird. Häufig ist das ja so eine schwebende Gefahr, das Thema ASP in Deutschland. Man hat viel davon gehört, es wird viel darüber gesprochen. Aber wenn man jetzt nicht direkt in so einer Sperrzone ansässig ist, dann wird es doch gerne mal, ich würde fast sagen, stiefkindlich behandelt. Dann kann man den Landwirten natürlich nur eine gute Zusammenarbeit mit den offiziellen Stellen wünschen. Und letztlich würde ich mir wünschen, dass wir die Situation ähnlich schnell beenden können, wie die Kollegen das im vergangenen Jahr in Schweden geschafft haben. Ich glaube, da waren die aktiven Fälle für 2 oder 3 Monate gemeldet und danach war wieder gut.
Lieber Herr Schlegel, vielen Dank für Ihre Zeit und das ausführliche Interview. Ich glaube, unsere Zuhörer haben heute eine Menge gelernt.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen sprechen zu dürfen, Herr Stifter.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. In der Folge 5 von Jagd Talk sprechen wir mit Professor Gerald Reiner über die afrikanische Schweinepest. Auf unserer Homepage www.jagdtalk.de finden Sie weitere interessante Links sowie Filme und Bildergalerien zur afrikanischen Schweinepest. Auf unserer Webseite können Sie oben rechts ganz einfach unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. So erhalten Sie immer eine Information, sobald neue Termine, Artikel oder Podcast-Folgen veröffentlicht werden. Haben Sie Fragen zu dieser Folge von Jagd Talk, dann schreiben Sie uns gerne über die Kommentarfunktion auf unserer Homepage www.jagdtalk.de. Noch ein Tipp, unter dem Stichwort Jagd Talk finden Sie unseren Podcast in vielen Podcast-Apps und können diesen einfach abonnieren. Sie finden uns außerdem auch bei Facebook. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ihr Markus Stifter.